Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und während ich mich in Berlin befinde, ist mein Kollege Clark Sänger schon wieder im Urlaub. Was ist bei dir eigentlich los? Ich mach mal richtigen Allmann-Spruch. Ist bei dir der Wohlstand ausgebrochen?
Oh, Allmann Achim im vollen Aktionsmodus hier, yes. Ja. Nee, wir machen bescheidenen Angelurlaub in Dänemark. Ist das erste Mal, dass ich überhaupt angeln war, also dass ich selber angel. Mhm. Und ich habe nichts gefangen.
Jawohl.
Was auch okay für mich ist. Der Rest hat ein paar Dorsche und ein paar Schollen rausgeholt und die haben auch schon gemundet.
Ah, okay, ihr esst die dann auch. Jo. Also ihr macht nicht so diesen richtig nötigen Move, die so an einem Haken rumzuziehen, um sie dann mit einer Wunde wieder reinzuschmeißen.
Das ist auch, nein, Alter, das ist ja asoziale Scheiße, nein. Also wir machen das hier auf alter Wikinger-Basis, werden die Tiere geangelt und gegessen. Und schmecken dann gut.
Ja, vielleicht so. Solltest du das Ganze bei Twitch streamen. Vielleicht brichst du dann einen Rekord, wenn du dir noch ein paar prominente Leute
dazu, ja, bestimmt.
Leute dazu holst. Ja, du hast mich schon...
Ich bin bekannt für Twitch-Rekorde.
Du hast mich schon ein bisschen vorgewarnt. Du konntest kein einziges Video sehen, ne? Alles nicht möglich in Dänemark.
Korrekt. Aber dafür habe ich heute einige gute Songs gehört. Ich habe heute Nacht auf jeden Fall schon Spaß damit gehabt und jetzt gerade auch wieder.
Ja.
Also, es gibt... gutes Material.
Ja, ich meine, den Videopart, den übernehme ja oft eh in der Regel ich, aber heute ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil es kamen jetzt nicht mega diskussionswürdige Videos raus. Hast du einen Kandidat, mit dem du anfangen willst? Ich würde sagen, wir starten mit dem Größten, oder? Der auch unter der Woche schon für Furore gesorgt hat, allerdings nicht mit Musik, aber heute jetzt auch wieder mit Musik, und zwar der größte, erfolgreichste Rapper unseres Landes seit immer. Also, oder für immer, oder
wie auch immer,
wie auch immer man es sagt. Kapi hat einen neuen Song rausgebracht, Berlin lebt immer noch, produziert von Jumper und ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Mage Stick, weißt du es zufällig?
Majestic?
I don't know. Also, auf jeden Fall, ich glaube, Jumper ist hier aber federführend, wenn man dem Produzenten-Tag im Song glauben darf. Ja, Mann, Berlin lebt immer noch. Da musste ich auch direkt ein bisschen schmunzeln, wie stumpf er einfach diese Titel durchzieht. Dementsprechend auch ein YouTube-Kommentar. Digga, die Songnamen werden auch immer kreativer. Berlin, Berlin lebt, ja. Berlin lebt 2, Berlin lebt wie nie zuvor, Berlin lebt immer noch.
Also. Ja, ey, weißt du, ich habe als erst dran gedacht an so Leute, die nach 2 Wochen unter einem Song kommentieren, so, ey, wer feiert's immer noch? Mhm. Und das für mich so ein bisschen auch symptomatisch, ne? Also, wie du schon sagst, so der Titel ist jetzt nicht krass kreativ. Ich meine, ein guter Song braucht nicht unbedingt einen kreativen Titel, aber das ist auch wieder so ein Ding, was dem Ganzen einen geileren Rahmen gibt. Und keine Ahnung, also wenn ich jetzt an Pöbel MC zum Beispiel denke, der hat halt Songs, die heißen Dopamin-Dealer, Bildungsbürger-Prolz und Kalkül. Okay, Pöbel MC und Kapi spielen komplett andere Sportarten.
Ja,
so.
Guter Vergleich
auf jeden Fall. Aber das, ne, das gibt mir dann auf den ersten Blick schon mal ein bisschen mehr, macht's vielleicht interessanter oder so. Aber ich glaube auch, dass das trotzdem für viele irgendwie trotzdem noch ein cooler Moment ist. So, die sagen sich, ah ja, immer noch, und die freuen sich dann auch auf einen neuen Teil davon, aber ja, ich weiß nicht.
Ja, irgendwie finde ich es bei Kapi aber auch geil, wie stumpf er das durchzieht. Und man weiß halt auch bei so einem Songtitel, dass es auf jeden Fall den härteren Kapi zu hören gibt. Jetzt nach längerem mal wieder, nachdem er die letzten Singles zu CB7, was kommende Woche erscheint, ja doch eher in die softere Pop-Richtung ging. Gibt's jetzt mal nach längerer Zeit wieder den harten Kapi, und also er will ja sowohl den als auch den Pop-Kapi einfach auf dem Album so, was heißt vereinen, aber er meinte ja so, also es finden halt einmal diese Pop-Hits statt und der harte Kapi, also einfach so beides auf einem Album, nicht sonderlich separiert, und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt mal wieder in Form von Berlin nimmt immer noch einen harten Track bekommen haben mit auch sehr geilen Punchlines drauf. Da habe ich mir einige rausgeschrieben.
Ja.
Video wie immer übrigens also von Heiko Hammer, also wo wir gerade beim Thema Video waren. Da gibt's ja bei Kapi meistens eh nicht so das Allerspektakulärste. Also die sind halt in Berlin unterwegs mit einem Lambo und einem Benz und auf der Straße. So, also kurz zusammengefasst.
Okay, Classic.
Und im Universal-Gebäude sind sie auch noch. Aber sonst passiert ja jetzt auch nicht so viel.
Das passt ja. Aber ne, was du gerade meintest, okay, die unterschiedlichen Styles, also Kapi ist ja safe einer der vielfältigsten, vielleicht der vielfältigste Rapper, was seine Genre-Bandbreite so angeht in der Szene. Allerdings habe ich jetzt bei dem Song auch wieder ein bisschen das Gefühl, dass sich so Melodien und gewisse Muster so ein bisschen wiederholen. Also ne, das ist dann Meckern auf einem stabilen Niveau, nicht ganz oben, würde ich sagen, so, aber ne, er bringt schon Abwechslung in seine Musik rein, Aber trotzdem habe ich jetzt hier wieder in der Hook und teilweise bei den Betonungen in den Lines so das Gefühl, okay, er macht halt auch so, knüpft an vieles an, was er schon mal so gemacht hat. Allerdings, was du dann auch meintest gerade, dafür sind da halt, vor allem zum Ende hin waren da 2-3 Punchlines, ja, die hängen bleiben und die halt auch nur Kapi so aus seiner Position irgendwie droppen kann und die dann krass sind. Bevor du wahrscheinlich auch eine droppst, würde ich da gerne meinen Favorite nennen. Wahrscheinlich hast du ihn auch dir notiert. Ja. Komm mit deutschen Parts, fick die deutschen Charts und sie geben mir keinen deutschen Pass. Aber viele Blasen, ich finanziere von Universal erste 4 Etagen.
Ja, Mann, die fand ich sehr geil. Die ist ja auch im zweiten Part. Generell, der zweite Part hat nochmal einige mehr zu bieten, einige Punchlines, vor allem zum Ende hin. Also die mit den, mit den Universal-Etagen. Da, also in, natürlich in der Sequenz sind sie dann auch bei Universal im Gebäude mit dem Universal-Schriftzug passenderweise.
In noch krasser wäre gewesen, obersten 4 Etagen.
Genau, aber kommt
aber
noch,
da ist vielleicht auch teurer.
Also lass dir noch 10 Nummer 1 Singles machen. Dann hat er über 30, dann finanziert er die auch noch.
Alter Vater,
ey. Ja, er hat ja 22 Stück übrigens. Und dazu habe ich mir auch noch eine Line nicht rausgeschrieben. Im ersten Part rappt er ja, gib mir nur ein Beat und ich ficke sie mit Ansage. Release in meiner Woche, denkst du, dass ich Angst habe? Ich bleib die 1, bra, auch wenn ich auf der 3 charte. Finde ich auch geil, dass er auch so sagt, ja, ich charte auch mal auf der 3. Es könnte eine Anspielung sein auf, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, mit Bozza. Der ging nämlich auf Platz 3 vor ein paar Wochen. Die Woche danach oder mit der Single danach ist er übrigens auf 2 gegangen mit Andere Welt, mit Clouseau und Casey, übrigens unter der Woche aufgetreten, bei Late Night Berlin haben sie das performt. Und danach mit der...
Hinter Apache gelandet, ne? Ich glaube, Apache hat in den letzten Wochen teilweise mal die 1 blockiert, so.
Waren die da hinter Apache? Ich weiß es gar nicht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, komm, lass jetzt hier kein Halbwissen droppen.
Aber das hat sich so ganz geil gelesen, so in der Diskografie, in der Single-Diskografie dann bei Wiki. Er ist halt auf 3 mit Bozza, dann auf 2 mit dem Song mit Casey und Clouseau und mit der Single danach Frühstück in Paris mit Crow wieder auf 1, also so 3-2-1 mäßig. Und ich kann mir vorstellen, oder es wäre so ein bisschen, so die Ironie der Geschichte, dass er dann, also nachdem er mit Bozza, was ja auch sehr poppig war, genauso wie Andere Welt, wo er noch übelst prominente Unterstützung hatte, nicht auf 1 gegangen ist, dass er jetzt mit so einem In-die-Fresse-Ding wieder auf Platz 1 geht, könnte ich mir vorstellen. Aber ist jetzt auch sehr spekulativ.
Ja, eine zweite Punchline, die auch entweder kurz danach oder kurz davor kam. Kapi ist bei Adidas, fick dein Ghetto-Kram, sagt dem Nike-Chef, ich bin nicht wegen Geld gegangen.
Ja, aber ich glaube, das ist meine Lieblingsline.
Auch wieder,
ich glaube, das ist meine Lieblingsline.
Da bringt er auch wieder so, ne, seinen Running Gag oder einen seiner Running Gags. Also ich meine, der Titel ist ja quasi schon ein Running Gag, wenn man es so nennen möchte und mit dem nicht wegen Geld gegangen, sowieso. Wo ich mich aber frage, okay, warum, also wäre interessant zu erfahren, was dann der Grund war, aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, sondern einfach nur darum, die Line nochmal zu droppen.
Ja, also ich finde eigentlich, also das Ding an sich ist schon geil, dass er so einfach in der Position ist, dass er sagen kann, ich gehe von der einen Champions-League-Marke zur anderen Champions-League-Marke. So, das ist halt auch schon so voll das Statement. Und dass er das dann...
Das ist so Drake und Kanye-Talk irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, wer in Deutschland bringt so, die Leute bringen halt dann so ihre Lines über, okay, ich habe Nike-Deal, Nike frisch sponsorisiert und was weiß ich, 3 Streifen auf dem Jogginganzug, I don't know.
Ja, er hatte doch auch eine bekannte,
wir kennen ja die ganzen
er hatte
Lines.
Doch auch eine bekannte Line. Und dank, auf Chinchilla mit Summer und Casey und dank meinem Nike-Deal kann ich mir noch mehr Gucci kaufen. Hatte er doch damals, vor 2 Jahren war das.
Stimmt, ja. Ja, aber so, weißt du, wenn du jetzt so sagst, okay, hier, der eine Deal ist vorbei, ich bin jetzt Team Adidas, keine Ahnung, das erinnert mich halt so ein bisschen an Drake, Kanye und so weiter, die da auch immer, was weiß ich, vielleicht versuchen die auch die Marken so gegeneinander aufzuspielen, um bessere Deals rauszuholen und so weiter. Ja, aber das ist halt so ein Ding, was Kapi aus seiner Position gut droppen kann.
Genau.
Ich meine, inzwischen sind wahrscheinlich mehrere deutsche Rapper in der Position, solche Themen anzusprechen, weil es auch einfach um sie herum passiert. Aber ja, bei Kapi passt es auf jeden Fall mal wieder.
Ja, und dass er das dann halt noch verbindet mit dem Geld, nicht wegen Geld gegangen, Running Gag, kam halt noch nicer. Und die letzte Line, mit der Part endet, aber auch gut. Ich kann zu krass rappen, kauf mir einen fetten Benz, so einen fetten, sie können mich nicht abschleppen. Das ist einfach so durchgehend Flexerei, aber irgendwie auf einem sehr originellen und cool, also nice Niveau einfach, also oder auf eine nice Art. Man denkt jetzt nicht so, ja, laber mich nicht voll mit deinem Geflexe. So diese Lines kann halt nur er bringen, so in der Position. Eine Stelle war auch geil im Video, Da rappt der O-Kolleg, du musst kapieren, ich mach Feuer, bra, nein, ich werd nie wieder frieren. Und dabei zeigt er so seine beiden Tiefkühlpizzen in die Kamera und steht dabei vor einer G-Klasse, wo die CB7-Box drauf ist und irgendein Nummer 1 Award. Das
okay, Flexerei.
Einfach Flexerei mit Tiefkühlpizzen. Ja, Mann. Also, mir gefällt der Track und es gibt halt, also soundtechnisch ist das auf jeden Fall der Kapi, den ich in der Regel noch etwas nicer finde. Und ja, jede Menge Punchlines, die wir hier jetzt eigentlich fast alle zitiert haben, so die einem hängen geblieben sind.
Yo. Darüber hinaus, jetzt kurz abseits der Musik, also hat natürlich auch mit Musik zu tun, aber fand ich diese Woche nach dieser Steuerung F-Doku sehr empfehlenswert, auch über ja, Tilidin als Droge, hat der Kapi sich ja jetzt ins Interview gesetzt, wieder mit dem Kollegen von Steuerung F und über seine Sucht gesprochen, so. Was ich finde, war ein sehr krasser Move, den ich hier gerne einmal lobend hervorheben würde. Ne, auch wenn die Songs und das ganze Abfeiern vom Tilidin, auch wenn er es halt nicht so rüberbringen wollte nach eigenen Angaben, als würde er das irgendwem empfehlen oder so, glaube ich ihm auch. Ne? Also ich glaube dem sowieso. Wenn der in einem Interview sitzt und irgendwas sagt, dann kaufe ich dem das ab. Also der ist ja so ehrlich auf dem Boden geblieben und kommt immer super aufrichtig rüber. Deshalb, das ist schon mal stark. Und sich dann dahinzusetzen, nachdem du, was er auch meinte, nachdem du quasi das Gesicht von dieser Tilidin-Doku warst und dein Song damit in Verbindung gebracht wird, dass Kids anfangen, sich das zu geben und der Dealer dadurch seinen Umsatz in die Höhe bringt und so weiter, sich dann, also dann die Eier zu haben und sich dahinzusetzen und da offen drüber zu sprechen, das ist schon ein starker Move, von dem sich einige mal was abschauen könnten.
Ich glaube, also, aber war er erster Thumbnail von der Doku?
Weiß ich gar nicht, aber Bones ist aktuell, Bones oder? Ist aktuell
der Thumbnail. Ich weiß gar nicht, ob die das geändert haben. Aber so oder so, also er wurde natürlich auch behandelt in der Doku, weil ich glaube, er war auch so quasi auf Platz 1, was Songs mit Tilidin-Bezug angeht. 16 Stück haben die da, glaube ich, genannt. Mhm. Ja, es ist ein brutal ehrliches Interview, was er da gegeben hat. Und so wie es erzählt wurde, ist er ja wohl auch recht proaktiv auf die zugegangen. Und dass es ihm wirklich ein Anliegen war, sich dazu zu äußern. Schöne Grüße auch an das ganze Steuerung-F-Team. Wirklich Props dafür die Arbeit. Mirko Seekamp, der Moderator.
Ja, Mann.
Sehr, sehr gute Arbeit. Über 1,7 Millionen Klicks jetzt in 2,5 Tagen. Es ist auch überall durch die Medien gegangen. Aber vollkommen zu Recht auch. Also es sind 15, 16 Minuten absolut Kapi von seiner ehrlichsten, menschlichsten Seite. Nicht, dass das komplett überraschend wäre, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt und ihn verfolgt. Mhm. Dann weiß man, dass er trotz dieses unfassbaren Erfolge der letzten Jahre und diesem nicht enden wollenden Hype und wie gerade gesagt 22 Nummer 1 Singles einfach komplett Mensch geblieben ist. Das hat man auch schon bei seinen Late Night Berlin Auftritten gesehen, wo er fast schon ein bisschen schüchtern und ein bisschen unsicher wirkte, aber dadurch auch extrem sympathisch und einfach sehr herzensgut. Für Leute, die ihn jetzt nicht so verfolgen, ist das dann, glaube ich, manchmal ein bisschen überraschend. Aber ich finde es dann auch schön, dass das dann so eine Resonanz bekommt. Also auch jetzt in den Kommentaren ist zwar dann oft so mit der Einleitung, ja, ich kann mit seiner Musik nicht viel anfangen. Was ich, ist ja auch, kann man ja verstehen, wenn man jetzt irgendwie nicht großartig seine Musik feiert, muss ja auch nicht jeder feiern. Ja. Oder generell wahrscheinlich viele da dann auch kommentieren, die generell nicht so viel Rap hören. Und dann aber sagen und das dann auch erkennen, so ey, aber der ist einfach herzensgut, mega sympathisch, richtig guter Mensch. Und das kommt hier auch wieder voll durch. Da gibt's ja auch eine Stelle, wo er so sagt, ey, sieht man, dass ich mich schäme? So, wo er das so voll ehrlich sagt. Und ehrlicherweise, ja, man sieht es eine Viertelstunde lang, dass er sich dafür schämt, dass ihm das unangenehm ist. Und er trotzdem einfach, ja, da sehr ehrlich drüber redet. Und auch dann ja sagt, ey, ich war schon als Jugendlicher, kam ich damit in Berührung mit 15, 16. Wir saßen halt im Treppenhaus, hatten nichts zu tun den ganzen Tag. So, und dann hängst du halt rum, greifst zu Drogen. Und das fand ich auch krasser. Also der ist jetzt 25, glaube ich, sodass das teilweise 10 Jahre zurückliegt, diese Erfahrung. Ne? Und was ich auch sehr gut fand, dass er sagt, Tilidin hat nichts mit Rap zu tun. So, das kommt halt nur in meinen Texten so krass vor oder auch bei ihm und Samra und so, weil wir über unser Leben rappen. Also das.
Ja, es ist dieses Spiegel der Gesellschaft, Ding mal wieder, ne? Ja. Also um hier eine Phrase in den Raum zu schmeißen, die wir schon häufig benutzt haben und die auch immer wieder zu Recht benutzt wird, ne? Kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, weil dann ja oft so ein bisschen der Stempel ist, ja, das ist jetzt die Rap-Droge und so lässt es sich natürlich recht leicht verkaufen oder zusammenfassen, dass das jetzt die Rap-Droge ist, aber ja, wie er sagt, ja, so, das hat an sich ja nichts mit Rap oder Hip-Hop im Ursprung zu tun, sondern ist halt eine Droge, die dann in ein paar Gesellschaftsschichten oder unter Jugendlichen oder in einem bestimmten Alter oder wie auch immer sehr viel genommen wurde zu der Zeit, und wir sind halt auch Teil dieser Gesellschaft und rappen dann halt darüber, weil wir über unser Leben rappen. So, das ja, fand ich auch gut, dass er das nochmal klargestellt hat.
Ja, fand ich auch gut, aber wenn du halt die Zusammenhänge siehst, ne, die ja vorher in der Doku so gezeigt wurden, von wegen, es wurde mehr, nachdem Tilly Dean von ihm und Samra draußen ja, war, wurde mehr ja, genommen, so, ne, dann ist der Zusammenhang und Bones Rap darüber und mehrere Leute, ne, das sind ja jetzt nicht nur die drei, aber es sind halt die prominentesten Beispiele, so, ja, dann ist der Zusammenhang halt schon irgendwo nachvollziehbar.
Klar, also den Zusammenhang will ich da jetzt auch gar nicht komplett absprechen, nur ich fand gut, dass er das nochmal so ein bisschen eingeordnet hat. Aber ja, dieser Dealer hat ja, ja auch in der Doku gesagt, irgendwie nach dem Song Tilly Dean von Capi und Samra, der ja, ich glaube, mit der erfolgreichste war von Berlin lebt 2, dass der Umsatz in die Höhe geschossen ist, sondern dass die ganzen Jugendlichen, und ich weiß, ich will nicht wissen, wie viele da unter 18 sind, auf einmal auf diese Droge abgefahren sind und irgendwie der Konsum, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum gerade genau, aber verdreißigfacht wurde innerhalb der letzten, was war das, 2 Jahre oder so? Keine Ahnung, also ohne Gewehr, aber unfassbarer Anstieg auf jeden Fall.
Ja, ich hoffe nur, dass es jetzt noch nicht zu weit verbreitet und dass das Einlenken, ich meine, Bones hat, der Song war nicht so ein starkes Signal, würde ich jetzt sagen, wie das Capi-Interview, mhm, aber Tilly Dean weg ist ja schon mal auch ein Schritt in die ja, richtige Richtung. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keine Rap-gemachte Opioid-Krise hier in Deutschland kriegen. Also ich meine, so Ausmaße wie in Amerika wird es halt safe nicht annehmen, aber so Gott will, hilft das jetzt auch bei der Prävention. So, und ne, was vielleicht auch ein cooler Move wäre, ich weiß nicht, wie easy das machbar ist, aber wenn zum Beispiel der Song vielleicht entweder offline genommen wird oder die Einnahmen gespendet an Präventionsstellen oder was auch immer, das wäre halt nochmal ein Schritt weiter, aber gut, Capi ist ja jetzt hier schon ein paar Schritte nach vorne gegangen.
Ja, absolut. Das also
schon mal sehr, sehr nice.
Sehr wichtiges Signal, und auch wie ehrlich er dazu gibt, ey, ich hatte ja auch Labeltrennungen, ich hatte Schmerzen, so seelisch, dann auch irgendwann körperlich durch die Abhängigkeit. Er sagt dann auch, ich konnte durch Tilidin, konnte ich halt vergessen, ich hatte keine Probleme mehr. Aber dann sagt er auch wieder, ich will aber auch mal wieder meine Kinder abholen vom Kindergarten, ohne benebelt zu sein. So, und was ich auch krass fand, er nennt dann so ein Beispiel so, irgendwie, wenn man ein paar Tage irgendwie, was meint er, im Urlaub ist und du nimmst Koks, Gras und Tilidin mit und das Kokain ist irgendwann leer und das Gras auch, das kann man verkraften, aber wenn das Tilidin weg ist, man kommt nicht klar, man braucht sofort Neues, man ist körperlich abhängig und so, und das ist schon krass, wie er das da so einfach voll offen und auch teilweise sehr bildlich wiedergibt. Und er hat dann auch kommentiert noch unter dem Video, ich danke euch, dass ich mit euch reden durfte und sagen konnte, was Sache ist. Ihr habt keiner meiner Wörter verdreht oder falsch dargestellt, danke. Also er hat da auch nochmal kommentiert. Also schaut auf jeden Fall das Interview von Capi bei Steuerung F. Quasi ein Folgeinterview aufgrund der Doku über den Tilidin-Konsum. Die Doku kam eine Woche vorher, glaube ich, draus. Beides zu finden auf dem Steuerung F-Kanal, generell immer nice Dokus da. Und ich würde sagen, das war's zu Capi. Wie ich schon meinte, CB7 kommt nächste Woche, 18. September, wurde ja verschoben, glaube ich, um 2 Wochen. Heute kam nochmal eine Single. Berlin lebt immer noch. So, Freunde, ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, noch nicht ganz, aber wir haben trotzdem Geschenke für euch. Und zwar verlosen wir mit den Homies von Teufel 2x den Teufel Airy. Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer und der ist unser Spotlight-Produkt in dieser Woche. Der Airy überzeugt unter anderem durch sein geringes Gewicht, einen stabilen Federstahl-Kopfbügel und weiche, belüftete Ohrpolster. Und trotz des geringen Gewichts sorgt der Airy für Top-Klang mit präzisem Bass und er verfügt zudem über eine Schnellladefunktion sowie eine integrierte Headset-Funktion inklusive Transporttasche. Und damit ihr den Airy gewinnen könnt, checkt einfach den entsprechenden Beitrag ab auf dem hiphop.de Instagram-Kanal. Und alles, was ihr tun müsst, ist, diesen Beitrag zu kommentieren und Teufel Audio auf Instagram zu folgen. Also nochmal zusammengefasst, den Gewinnspielbeitrag auf dem hiphop.de Instagram-Channel kommentieren, Teufel Audio auf Insta folgen, dann nehmt ihr automatisch teil. Wir wünschen natürlich viel Glück, und falls ihr diesmal nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, dann checkt doch einfach den Airy und alle weiteren Produkte auf teufel.de und in den Teufel Stores ab und folgt natürlich der Teufel xhiphop.de Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle hier besprochenen Songs und Folgen von Release Friday powered by Teufel. So.
Korrekt, rein da in die Masse auf Instagram.
Yes, checkt Instagram ab für das Gewinnspiel. Sehr, sehr nicer Kopfhörer. Wir verlosen den zusammen mit Teufel 2x. Also versucht euer Glück. Und ansonsten checkt einfach teufel.de oder die Teufelstores ab. Wen hast du als nächstes in petto? Nachdem wir jetzt mit Carpi hier den größten hatten, hast du jetzt, glaube ich, Underground am Start, ne?
Ich habe was richtig Feines diese Woche gefunden. Also was heißt gefunden? Ne? Es wurde mir gebracht, und zwar von vom guten Pöbel MC, den ich hier auch schon häufiger lobend erwähnt habe, weil ich den für seine Lyrics feier und die Mucke auch einfach Bock macht. Und sein Cousin, Multilingual Mike, also ne, das ist wahrscheinlich wieder so, was heißt wahrscheinlich, er ist auf dieser Joke-Basis, ja, mein Cousin ist jetzt so alter Ego, nennt sich jetzt Multilingual Mike und hat mit seinem Homie DJ Flexscheibe eine kleine EP gedroppt, die nicht primär Rap-Sound bringt, sondern eher so Bass zum Abstampfen, bis du, keine Ahnung, komplett nass geschwitzt dein T-Shirt ausziehen musst und während Bier durch die Luft fliegt, so in etwa.
Da sehe ich dich.
Ja. Nass vom Bass heißt das gute Stück, 5 Tracks stark. Und weil ich nicht so der große Experte bin, was diese elektronischen Genres angeht, habe ich da mal meine beiden Freunde Tobi und den guten Hank gefragt. Liebe Grüße.
Hollywood Hank.
Die haben mir da ein bisschen Input. Nee, Hank Schnackers.
Okay.
Er heißt eigentlich Leon, aber keine Ahnung, alle nennen ihn Hank, weil er irgendwann mal in Holland einen LKW oder so einen Transporter fotografiert hat und den Namen darauf lustig fand. Seitdem heißt er einfach so.
Spitznamen-Geschichten sind immer die besten. Aber was haben die denn gesagt?
Und also der Tobi hat das Loco Balticum Trash Techno Gabbersuff Nazis Boxen Rap genannt. Das ist schon relativ akkurate Beschreibung von dem, was da passiert. Weil es gibt halt echt sehr, sehr viel Bass. Der Hank hat das dann, also der ist halt ein bisschen tiefer da drin. Der hat früher schon immer sehr viel Dubstep und Trap gehört, aber halt nicht diese Mainstream-migen Sachen, sondern ist da sehr tief in der Materie.
Ja.
Und der hat dann nochmal gesagt, dass hier die Bässe weniger im Sub-Bass-Bereich unterwegs sind. Also, dass es halt nicht so straightes Zeug ist, wie das halt dann in der Techno- oder Hard-Bass-Szene dann gehört wird, sondern dass hier die Bässe eher kicken und das halt dadurch besser nach vorne pusht. Ich würde sagen, das ist generell Mucke, die hart zum Saufen animieren kann. Und keine Ahnung, ob das heute noch wirkt, weil wir haben ja in den letzten Tagen schon ganz gut Gas gegeben. Noch ein paar, was hat Hank noch da gesagt? Also für ihn ist da der Rap trotzdem noch im Vordergrund. Für Hardstyle oder ähnliches fehlt ihm dann ein bisschen der Aufbau und die Struktur. Aber für ihn sind da trotzdem ein paar Stellen dabei, die einen geilen Vibe haben. Die weirden Samples sind on point. Und ja, sein Fazit war kaum zu leugnender Aufforderungscharakter.
Also sind wir jetzt so weit, dass die besten Analysen kommen hier von irgendwelchen Externen, die du befragst, weil du die Analysen zu deinen Underground-Sachen jetzt outsourcest. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, du hast es falsch verstanden. Ich bin quasi die Basis, um Expertenmeinungen einzusammeln und hier zu kuratieren.
Okay.
Also zumindest, wenn es jetzt um Multilingual Mike und die Nass vom Bass EP geht. Die ich heute allen Leuten, die nicht nur Rap brauchen,
sondern auch gerne mal, was da gerade beschrieben wurde, wenn die das brauchen, dann sollen die das hören.
Genau, also wenn ihr so osteuropäischen Russen-Techno feiern wollt, dann, ey, das ist eine absolute Empfehlung. Vor allem, weil Pöbel MC bringt halt hier auch immer noch so subtil, oder was heißt subtil, Alter, bringt die teilweise sehr explizit auch noch immer seine politische Einstellung rüber und hat da immer noch so ein paar lustige Momente, selbstironische Lyrics mit Englisch teilweise auf und einem ganz harten deutschen Akzent so. Also er hat sich ja hier nicht umsonst Multilingual Mike genannt für dieses Pseudonym. Ey, uneingeschränkte Hörempfehlung meinerseits, aber wer gerade das feiert, was in Deutschrap so passiert und was an der Spitze der meisten Playlists steht, dann kann man vielleicht einen Bogen um die Nass vom Bass EP machen.
Also gewohnte Separierung hier in dein Genre und mein Genre, so kann man es zusammenfassen.
Ja, ein cooles Zitat noch, ich weiß gar nicht, auf welchem Song es war, Ehrgeiz in den Diskus ist Kritik am Kapitalismus. Man kann sich das Saufen auch echt schön reden, ne?
Okay, die braucht wieder ein bisschen. Ich musste kurz nachdenken.
Ja, also Multilingual Mike, aka Pöbel MC und DJ Flexscheibe. Ich meine, bei den Titeln und dann auch noch der EP Nass, also dem EP-Namen Nass vom Bass, Alter, da kann nicht mehr viel schief gehen.
Digga, ich habe noch nie so viele absurde Namen und Umschreibungen und Titel gehört in so kurzer Zeit, glaube ich, wie bei dieser Analyse jetzt.
Also. Geil, ich nehme das als ein äußerst herzerwärmendes Kompliment. Dankeschön. Ja. Und auch Dankeschön an Tobi und Henk natürlich, die hier beigetragen haben.
Vielen Dank, damit zurück ins Studio. Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wolltest du noch was dazu sagen zur Nass vom Bass EP?
Ich habe damit jetzt eigentlich für diesen Moment abgeschlossen und sobald der Podcast vorbei ist, dann wird wieder ein bisschen Flex und Pöbel geballert.
Okay.
Also Flex ballern nicht wie Rapper das machen, sondern der Song.
Ja, ja. Danke für die Klarstellung. Ein sehr großes Release ist heute rausgekommen vom Bones MC Hollywood. Tatsächlich das erste Bones-Album seit 8 Jahren, seit Krampfhaft Kriminell, das kam 2012. Gefühlt ist es aber fast wie ein Debütalbum, oder?
Ja, so fühlt sich natürlich so an, weil Bones halt für viele auch damals noch nicht so bekannt war. Und ich weiß nicht, Alter, Krampfhaft Kriminell, ich habe es vielleicht ein- oder zweimal gehört, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das wirklich schon so ein Studio-Album-Charakter hatte. Weißt du, jetzt kann der komplett anders arbeiten als vor 8 Jahren.
Ja, also ich habe es auch nicht so mega oft gehört und liegt auch schon eine Weile zurück. Ich weiß, dass da einige wilde Dinge drauf passieren. Also er hat damals schon oder immer eigentlich schon gezeigt, dass er sehr viele Genres einfließen lässt in seine eigene Musik, sehr experimentell ist, Dinge ausprobiert, sei es durch irgendwelche Effekte oder halt generell Melodien, Stimmlage etc. Also das hat man auch schon auf Krampfhaft Kriminell gehört. Ich glaube, er selbst hat mal irgendwo in der Insta-Story, als dann so das neue Album entstand, und er macht dann ja oft so Stories aus dem Studio, hat er, glaube ich, mal gesagt irgendwie, ey, ich kann da gar nichts mehr mit anfangen mit dem Album. Oder feier da nicht mehr sonderlich viel von. Oder er hat es in irgendeinem Insta-Kommentar oder so gesagt. Irgendwie sowas habe ich da noch bei mir im Hinterkopf. Deswegen, vielleicht ist es sogar für ihn selbst so ein gefühltes Debütalbum, weil er jetzt natürlich auch die krassesten Jahre seines Lebens wahrscheinlich verarbeiten konnte aus den letzten Jahren. Mhm. Wir haben ja öfter schon mal drüber gesprochen hier, dass es vielleicht ein Ticken zu spät kommt. Also vor 2-3 Jahren wäre ich wahrscheinlich noch wesentlich gehypter drauf gewesen. Und da hattest du ja, glaube ich, sogar mal hattest du nicht mal so einen Artikel dazu? Zum Bon? Oder habe ich da irgendwie was?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zweimal, auf jeden Fall, ich glaube, letztes Jahr, als wir über einen Artikel zusammen mit den anderen Redakteuren geschrieben hatten, über die meist erwarteten Alben des Jahres 2019, oder 2020 vielleicht nochmal, vielleicht in beiden Jahren, vielleicht nur in einem von beiden, habe ich auf jeden Fall darüber geschrieben, was man alles von einem Bones-Album erwarten könnte. Ich gehe davon aus, dass es Anfang 2019 war, weil ja in dem Jahr kamen dann halt auch noch ein paar Sachen, die so einen Beigeschmack gegeben haben, wenn man jetzt Bones pumpt, zumindest mir. Aber ja, also ich hatte mich schon teilweise sehr drauf gefreut, weil er unterschiedliche Styles zusammenbringt, diesen asozialen 187-Style und halt, wie wir es jetzt hier auch schon häufiger erwähnt haben, so einen authentischen, eigenwilligen Dancehall-Style, den er zusammen mit den Jugglers meistens, The Crates aber meistens auf die Beine stellt. Also, wie du sagst, ich hätte mich auch in einem anderen Jahr wahrscheinlich mehr drauf gefreut. Ich habe es jetzt auch noch nicht komplett gehört, aber es klang auf jeden Fall ganz nice und die Singles haben ja auch schon ganz gut geknallt eigentlich.
Ja, also es lag ja auch daran, dass man einfach das eher erwartet hat, weil er es auch selber oft angekündigt hat. Also, ich glaube schon, er hat ja, also ab dem großen Hype dann nach High und Hungrig und Palmas Plastik, hat er ja auch oft so Jahresrückblicke oder Jahresausblicke gemacht, so zum Jahresende, wo er so alles reflektiert hat und dann so Vorsätze gepostet hat. Und ich glaube, da war mehrere Jahre in Folge, dass das Soloalbum kommen soll. Und ich weiß auch noch, fast schon legendär, damals war die 187-Fragerunde noch auf Facebook, die uns etliche News beschert haben.
Und richtig viel Traffic.
Da hat er auch immer wieder dann so gesagt, welches Album als nächstes kommt aus dem Hause 187 und wie es mit seinem eigenen Soloalbum und so weiter aussieht. Ja, hat dann jetzt doch sehr lange gedauert. Ich kann mir halt noch vorstellen, der hat halt so eine unfassbare Lebensrealität die letzten Jahre. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Hollywood. Dass man vielleicht auch irgendwann so ein bisschen überfordert ist und gar nicht weiß, wo soll ich jetzt anfangen, wie soll ich dem gerecht werden, was soll ich darauf verarbeiten, wie soll ich darauf auftreten, welchen Sound nehme ich dafür, weil ja einfach, seit 2015, 2016, ja, er ein Hollywood-Life lebt, So, ne, also das kann man sich ja, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie so sein, was er erlebt hat in diesen Jahren. Also sowohl hier als auch diese unfassbaren Auslandsreisen und Festivals und auf einmal Millionär und alle liegen dir zu Füßen und Dinge, die man sich niemals hätte erträumen können. Ja, und das dann mal auf 10 bis 15 Tracks verarbeiten, so, ne?
Auf jeden Fall eine krasse Intensität im Leben gehabt und war ja wahrscheinlich auch sehr schnelllebig, das meiste. Ja. Und dann entwickelt sich vielleicht auch dein eigener Geschmack relativ schnell und du weißt, wie du schon sagst, nicht genau, was ich jetzt da drauf machen soll, was muss da drauf, welchen Style und so weiter. Aber die beiden Styles, die ich auch gerade schon erwähnt hatte, also Dancehall und 187, haben wir jetzt auch hier drauf gefunden und das spiegelt sich auch in der Feature-Auswahl wieder. Wir haben da neben den 187-Jungs Masika, über den Bones damals auch Palmen aus Plastik gerappt hat, dass sie irgendwie auf der Fahrt nach Paris das Mixtape von Masika hören. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn ein nicer Moment ist, ihn da drauf zu haben. Wohingegen er halt Snoop anscheinend als Feature abgelehnt hat. Ne? Ich weiß nicht, ob hier der Pascal Carouche das eingerichtet hatte, dass Snoop Bones das Feature anbietet. Aber er hat es ja berüchtigterweise abgelehnt. Und
wo ist da jetzt der Zusammenhang? Das check ich jetzt gerade nicht.
Nee, das ist einfach nur, als um zu zeigen, dass Masika für ihn wahrscheinlich krasser ist, als Snoop auf dem Album zu haben.
Ja.
So, und
übrigens, Masika ist auf Big Buddy Benz, der ja auch als Single kam, genau. Aber da hatte man bisher nur Bones gehört.
Ja, Mann. Und auf Jamil hast du auch einen Reggae-Artist, wo mir eine Line ein bisschen aufgefallen ist. Da rappt Bones nämlich abgefuckte Welt, Kinder hören auf Mörder, stechen dir für Geld rein in deinen Körper. Wo ich dann dran denken musste, okay, er sagt jetzt abgefuckte Weltkinder hören auf Mörder, hat dann aber letztens auf dem Kitschkrieg-Album halt einen Song mit Vibes Cartel, der für Mord im Knast sitzt.
Ja.
Ist vielleicht nicht ganz so konsequent, aber ich weiß nicht, ob Bones sich jetzt auch als äußerst konsequent in der Hinsicht bezeichnen würde.
Wild West heißt der Song übrigens, ist der zweite Track auf dem Album.
Das ist mir aufgefallen. Und ansonsten ist natürlich das Outro ein richtig krasser Song. Verletzlich und aufrichtig hat man Bones, obwohl aufrichtig, ich habe schon immer noch das Gefühl, dass er in seinen ganzen Statements und so sehr ehrlich ist eigentlich, wenn er so persönliche Sachen raushaut, aber das hier ist echt ein sehr, sehr verletzlicher Moment, wo er viel von sich preisgibt, wie er halt über die Beziehung zu seiner Tochter und zu seiner Ex-Frau denkt, der hat mich auf jeden Fall gepackt.
Ja, also wie du gerade sagst, die Statements sind, glaube ich, oft sehr ehrlich, manchmal vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Ich meine, das letztens, das berühmte Statement mit den Frauen Schachspielen Indischer Ozean, ja, braucht man ja, glaube ich, jetzt nicht großartig drüber diskutieren, dass es mehr als fragwürdig war. Aber hier das Outro ist mir auch aufgefallen. Es ist soundtechnisch, gefällt mir das auch sehr gut. Es lässt das Album, wie es sich für ein Outro gehört, gut ausfaden. Aber inhaltlich ist es halt auch extrem interessant, wie du sagst, es ist komplett seiner mittlerweile 8-jährigen Tochter gewidmet und auch ein bisschen noch der Mutter der Tochter, aber vor allem halt der Tochter selbst und nicht nur irgendwie hier und da eine Zeile, sondern wirklich der komplette Song geht halt um sie und er zeigt sich da sehr ehrlich, sehr verletzend, auch Reue kommt damit durch und also eigentlich ist der ganze Song, sind Quotes, so, er steigt direkt ein mit, ich sehe dein Licht ist noch an, vielleicht bringt sie dich gerade jetzt ins Bett, man hat direkt so ein Bild vor Augen, wie er so irgendwie in der Straße vielleicht abends noch steht, aus dem Auto rausschaut, oben genau weiß, welches Fenster ihr Kinderzimmer ist, also solche Bilder erzeugt er da direkt und dann später im ersten Part, lässt mich nicht an dich ran, weil wahrscheinlich ist sie immer noch verletzt, hab so viel verpasst, du wirst 8. Okay, dann ist sie vielleicht jetzt noch 7 oder irgendwie 7, 8 Jahre alt. Und ich weiß, diese Jahre sind für immer weg. Mitten in der Nacht, ich bin wach, würde dir so gern verraten, was dahinter steckt. Also kommt natürlich auch so ein bisschen Sehnsucht vielleicht bei raus oder so.
Ja, dass voll, er, voll.
Also einmal Sehnsucht und gerade die letzte Zeile, würde dir so gern verraten, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob es bisher daran scheitert, dass er wirklich nicht mehr so viel Kontakt zu ihr hat. Also das sagt er auch auf dem Song, dass er sie nicht mehr so oft sieht inzwischen. Aber vielleicht auch sich denkt, ich kann dir das erst erklären und ein bisschen rechtfertigen oder einordnen, wenn du älter bist. So, weil sie das vielleicht auch jetzt noch nicht ganz verstehen kann oder seine Beweggründe dahinter,
ja,
weil sie halt ein Kind ist.
Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass der Song auch relativ verständlich geschrieben ist. Also ne, mit 8 checkst du ja schon, was passiert und was Leute so erzählen. Also das muss auch für sie auf jeden Fall ein krasser Moment sein.
Im zweiten Part hat er noch eine Zeile und ich küsse dein Gesicht auf dem Foto. Damals konnte ich dich noch tragen. Das hat mich direkt erinnert an ein sehr süßes Bild, was es mal von Bones und seiner Tochter gab vor, boah, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahren vielleicht. Da saß er damals in seinem ML, den er lange gefahren ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den hat er schon länger nicht mehr. Und der ML hat unten so eine Art Stufe. Ich meine, es war der ML. Der hat unten so eine Art Stufe, wo man quasi drauf kann, direkt unter der Tür. Und da stand sie drauf, hat sich so ein bisschen gestreckt, weil sie noch ein bisschen zu klein war, um von dieser Stufe bis ans Fenster zu kommen. Und er hat quasi so aus dem Fenster sie herausgeküsst. Das waren, ich meine, das war so. Das habe ich irgendwie noch vor Augen. Das war ein sweetes Bild auf jeden Fall damals. Und da musste ich bei dieser Zeile dran denken. Ja, das hier noch kurz. Weil er hat ja seine Tochter auch schon öfter mal gezeigt bei Instagram, in Stories etc.
Jo. Aber generell zum Album kann ich jetzt noch kein umfangreiches Urteil abgeben. Ich habe es noch nicht geschafft, da aufmerksam alle Songs zu hören.
Nee, also ich habe es auch noch nicht geschafft, jetzt das komplette Album hoch und runter zu hören. Es gibt auf jeden Fall viel düsteren Dancehall drauf zu hören. Dann ein 187 Gang-Track, heißt auch 187 Gang. Für alle Fans der guten alten All-Stars-Reihe ist da auf jeden Fall auch noch was dabei. Jizzes ist auch noch auf dem Album drauf. Dann der wohl klubbigste, tanzbarste Hit, der jetzt auch in den bekannten Playlists heute ist. Also scheint so ein bisschen Focus-Track auch zu sein von den Sachen, die noch nicht als Single kamen. Ihr Hobby mit Maxwell. Der ging halt in so eine sehr klubbige, tanzbare Richtung. Das war mir noch aufgefallen. Aber ich glaube, jetzt schon mein Favorite-Track ist halt das Outro. Also das habe ich mir echt heute gerne mehrere Male angehört.
Dann würde ich ab der Stelle jetzt wieder überleiten zu dem Song, den ich heute wahrscheinlich am häufigsten gehört habe.
Ja, Baywatch wahrscheinlich,
ja. Genau, der nämlich nicht von Multilingual Mike ist, weil da habe ich die einzelnen Songs, also alle zusammen vielleicht ein bisschen häufiger gehört. Aber Quam E und GGB, aka Gerald Ghetto Bass, haben zusammen...
Digga, du hast Namen, du packst Namen aus, das ist krass.
Ja, die Props müssen an die Jungs gehen, die sich diesen Namen gegeben haben, Alter.
Ich weiß, aber es ist einfach witzig.
Ja, aber Gerald Ghetto Bass, DJ Flexscheibe und Multilingual Mike, Pöbel MC generell auch schon ein geiler Name, so, ja. Das sind schon ein paar gute Jungs, die hier heute gedroppt haben. Also, Quam E und GGB zusammen mit Baywatch, produziert von Skew, der mir dieses Jahr schon echt häufig positiv aufgefallen ist, der auch auf der EP von Quam E und Tom Hanks mitproduziert hat, und OBs haben das Ding jetzt produziert und für richtig geile 80s-Synthie-Vibes gesorgt, die halt schon so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch Early 90s, auf jeden Fall so ein bisschen diese Baywatch-Vibes versprühen. Das ist ein Stil, den kennt man generell schon von GGB und seinem Homie Tiger, die ja da zum Camp um Shaka One und so gehören. Und da kriegst du auch schon sehr häufig lebensbejahende Musik, die eine positive Stimmung hinterlässt. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, noch bevor ich bei Quam auf die Insta-Page geguckt habe, war, ich kriege richtig Bock auf ein Dance-Battle, ohne dass ich tanzen oder battlen könnte. Hab dann mal geguckt, ob er vielleicht irgendwas Cooles noch, da Fun Facts, was weiß ich, zu dem Song gedroppt hat. Und tatsächlich gibt's eine Dance-Challenge dazu. Also man kann halt ein T-Shirt gewinnen, wenn man da seine Moves an die Jungs schickt.
Da muss ich an eine alte Bones-Line denken vom Sampler 3, glaube ich. Breakdance-Battle-Fuß verstaucht oder irgendwie sowas. So würde es dir dann wahrscheinlich ergehen.
Breakdance-Battle im U-Bahn-Tunnel, hol deine Gang und deine Kumpels. Weißt du, woher das kommt? Karate Andy auf
den ersten Album. Ey, ich wollte Karate Andy sagen. Krass. Wäre jetzt einfach so geraten gewesen. Fuck.
Ja, er hat ja auch schon, als er bei Rapper Mittwoch da auf der Bühne war und irgendwie innerhalb von, also, weißt du, es gab ja immer 3 Runden in den Freestyle-Battles, und als er dann gegen Mighty P, als er gegen ihn gebattelt hat, legendäres Battle auch, Andy hatte einfach immer in der ersten, die erste Zeile von ihm in jedem Part war einfach ein richtig nicer Konter auf was von Mighty P. Und dann sind die Leute halt komplett durchgedreht, als er in der dritten Runde zum dritten Mal einfach einen geilen Konter rausgehauen hat. Und dann hat er den Rest der Runde auch nicht mehr gerappt. Und irgendwann so, yeah, Breakdance. Einfach nur so auf der Bühne voll abgegangen mit der Crowd. Also
ich
Breakdance
hab, kommt Zeile zurück. Ich habe die Zeile hier noch einmal kurz rausgesucht. Serp heißt der Song vom Sampler 3, Jizzes Bones und Fatal. Ich setz den Hut nie auf. Gucci Bauch. Breakdance Battle abgesagt. Fuß verstaucht. Das war die Line damals.
Ja,
ja, und aber kommen wir zurück den verrückten Namen.
Ja, Kwame ist jetzt mäßig verrückter Name. Nein, Kwame nicht. Aber verrückt.
You know what I mean.
Verrückt guter Rapper, Alter. Also da auch nochmal, ne? Das ist aktuell einer meiner absoluten Favorites. Und ich finde, der ist auch sehr abwechslungsreich. Also auf diesen 80s-Vibes habe ich den nämlich bis jetzt noch nicht gehört. Das ist auch nochmal was Neues bei ihm, der sowohl richtig geilen Boom-Bap einfach machen kann und aber auch den modernen Sound jetzt zum Beispiel auf der EP mit Tom Hanks, mit seinem Homie zusammen. Da waren aber auch unterschiedliche moderne Styles drauf. Einmal sehr in die Fresse und ruhigere Dinger und jetzt halt diese Nummer hier. Und passend zu dem Dance-Thema gibt es auch eine Line: Unser Sound wiederbelebt die B-Boys. Gangster, Hustler, G's und D-Boys. Ich weiß nicht, ob dann D-Boys, ich habe es nicht ganz verstanden, was dann der zweite Reim war, aber B-Boys werden wiederbelebt. Mit Baywatch von Kwame und GGB. Nächste Hörempfehlung. Sehr geiler Track.
Es gibt noch zwei Songs, über die ich gerne quatschen würde. Oder hast du noch mehr in petto? Also so Underground-mäßig.
Ach so, ja, einen auf jeden Fall. Razzy hat auch diese Woche wieder gedroppt von den Blockboys. Hase Pur produziert mal wieder von Andre Waxtando. Einfach ein klassischer, also was heißt klassisch? Also Razzy ist jetzt noch nicht so lange am Start, aber für mich ist es jetzt schon ein klassischer, rougher Razzy-Ohrwurm. Nach bewährtem Rezept zwar, aber das schmeckt mir aktuell immer noch sehr, sehr gut.
Okay.
Wen hältst du noch am Zettel?
Ich habe noch auf dem Zettel Reezy und Luciano. Auch eine sehr nice Kombination. Bad heißt der Track, produziert von Reezy selbst und ich weiß nicht, ob er G17, weiß ich gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich würde eher auf die englische Variante tippen. Mhm. Allerdings muss ich sagen, zumindest jetzt nach dem ersten paar Mal hören, das dürfte nicht mein Lieblingssong von Weißwein und Heartbreak sein oder werden. Er ist ja das Reezy-Album, was auch kommende Woche rauskommt, ebenso wie CB7 von Kapi. Es ist ein extrem reduzierter Beat. In der Hook ist es halt so eine reine Wiederholung von der Catchphrase, sie ist bad. Irgendwie hat mich das noch nicht so gepackt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein ähnlicher Effekt ist wie bei Walla 9 von Casey Summer und Luciano, der ja vor ein paar Wochen kam aus Maximum 3. Den habe ich auch erst gar nicht gefeiert. Inzwischen finde ich den ganz nice, habe den einige Male gepumpt. Da war ja so ein bisschen Gucci Gang die Vorlage, halt auch so sehr viel Redundanz drin. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat Bad mich jetzt noch nicht so überzeugt.
So, und jetzt rat mal, wenn dir ein Reezy-Song nicht so gut gefällt, was auch auf diesen Reezy-Song zutrifft?
Dass er dir gefällt?
Ich fand ihn schon deutlich stabiler als die anderen Sachen von ihm. Ich habe mal auf YouTube geguckt, Alter, da war echt viel negative Kommentare, was mich überrascht hat, aber irgendwer meinte auch so, oh, macht doch nicht diesen angepassten Modus Mio Sound.
Ist das aber so, gar nicht.
Das ist es doch das gar nicht,
Quatsch.
Alter. Das ist so ein rougher, wie du sagst, sehr reduzierter Beat und ich fand den eigentlich ganz cool. Ich fand auch, er hat da nice drauf geflowt und Luciano und er ergänzen sich auch ganz gut da drauf. Was mir jetzt noch hängen geblieben ist, er hat einfach das Wort Firlefanz in seinem Part gedroppt. So, ganz cool.
Nice.
Und davor war auch noch irgendwie eine Line, die ich ganz lustig fand. Mit dem.
Auf jeden Fall irgendein Wortspiel mit
Polaroid. Mit den Polo-Rollen. Polaroid und Polo-Rollt.
Während genau. Du im Polo rollst oder irgendwie so, ja. Nee, also ich sag jetzt auch gar nicht, der Song ist also so krass, wie der gehatet wurde in den Kommentaren, dem schließe ich mich jetzt nicht an, aber. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen warm werden damit. Wie gesagt, vielleicht ist es das gleiche Spiel wie bei Walla 9. Das hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Ein Video dazu ist von All Different. Da habe ich mich gefragt, ob es vielleicht an irgendeinen Filmklassiker angelehnt ist, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber gut, da kann ich dich ja jetzt auch nicht fragen, weil du ja, wie gesagt, gar nichts sehen konntest. Ja, ich glaube es übrigens nicht unbedingt bei Reezy so von der Annahme her. Aber was ich so ein bisschen dachte, ist der Song an irgendwas angelehnt, so vom Aufbau her? Der klingt so vom Aufbau so, als gäbe es schon einen großen Hit international nach der Machart. Aber ich weiß nicht warum. Manchmal denkt man das ja so bei Songs.
Ey, keine Ahnung, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, aber ich wurde dieses Jahr schon häufiger eines Besseren belehrt, wenn ich nicht davon ausgegangen war.
Ja, also wie gesagt, ich glaube es jetzt auch nicht unbedingt bei Reezy, weil er ist ja ein sehr nicer, eigenständiger Artist, der es jetzt eigentlich nicht nötig hat. Also wie gesagt, ist hier auch absolut kein Gerücht oder so, sondern ich dachte mir einfach nur so, könnte der vielleicht von irgendeiner Vorlage sein, einfach mit diesem redundanten Aufbau. Vielleicht ist es aber auch einfach völliger Quatsch.
Reduzierter Aufbau sagen, oder? Ah nee, okay, diese Wiederholung.
Auch mit dieser Wiederholung und so in der Hook, so was ja sehr auffällig ist. Es gab nicht nur viele Kommentare, die vielleicht nicht unbedingt was direkt damit anfangen konnten, sondern auch viele Kommentare nach dem Motto, hol dir Luciano nicht als Feature so, dann verlierst du den Song. Also so extrem sehe ich das jetzt nicht, aber Luciano vereinnahmt den Song schon ein bisschen mehr, weil auf dem Beat gibt's auch immer mal wieder kleine Pausen und im Beat selbst passiert jetzt nicht so mega viel. Also ein Producer-Ohr würde jetzt wahrscheinlich was anderes sagen, aber der ist ja schon, wie wir gerade sagten, eher etwas simpler gehalten, reduzierter gehalten. Das macht das Ganze auch irgendwie aus. Und dadurch achtet man halt auch viel auf die Stimmen. Und gut, da wirkt halt eine Luciano-Stimme immer ein Ticken präsenter noch.
Ja, Luciano kann schon Stempel auf Songs machen. Ich meine, bei Walla 9 hat's, da haben natürlich Summer und Casey auch ihren Humor so durchgebracht, aber da hat Luciano auch echt gut drauf funktioniert. Aber es gibt halt so ein paar Artists, ne, die machen einfach Stempel auf Songs drauf. Ich fand sehr häufig bei Megalo so. Also das ist jetzt natürlich ganz andere Richtung als Luciano, aber wenn du Megalo als Feature auf deinem Song hast, der hat, glaube ich, auch immer richtig den Hunger einfach, dann irgendwelche Leute wegzurasieren und einfach zu zeigen, dass er voll der krasse Rapper ist und bringt dann teilweise auch noch voll Inhalte mit auf Songs von Leuten, die vielleicht eher über den Vibe funktionieren oder was auch immer. Gibt halt so ein paar Leute, ne?
Ich meine, man hat ja auch hier und da schon mal eine Rapper-Aussage gehört, wo es dann hieß, die geben sich auf Features mehr Mühe als auf den eigenen Songs. Ich kann das fast aber irgendwo verstehen. Irgendwie, ich glaube, ich wäre fast sogar selbst noch ein bisschen motivierter, wenn ich auf irgendeinen anderen Song steppen würde als Feature-Gast und da dann nochmal so einen Rasierer-Part bringen würde. Aber gut, wir schweifen etwas ab. Das ist eine generelle Debatte oder Diskussion. Also gut, ist jetzt nicht so gesellschaftlich mega wichtig, diese Debatte.
Doch, aber, safe, Alter.
Sollte man auf jeden Fall mal besprechen im ZDF abends in der Talkshow. Aber dafür muss ich noch sagen, Chrome Hearts, der Song, der vor 2-3 Wochen kam, der dürfte ja wieder nichts für dich gewesen sein. Den hatten wir nicht so besprochen in der Folge, als der rauskam. Ich glaube, es war die Folge mit Rahim, glaube ich, also auch erst 2 Wochen her. Den habe ich inzwischen voll gefeiert. Also den hatte ich etwas zu wenig gewürdigt in der Folge. Das wollte ich hier nochmal nachträglich erwähnen. Beides so. Singles, Chrome Hearts und heute Bad mit Luciano aus Weißwein und Heartbreaks. Das kommende Reezy-Album, was ebenfalls in genau einer Woche am 18. September das Licht der Welt erblickt.
Korrekto. Und eine wilde Kombination habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, nämlich Dümarok, der heute sein Album Cortado gedroppt hat.
Ist sein Aslaks-Debüt, glaube ich, ne?
Ich meine auch, ja. Und da ist ein Song drauf, was halt auch der Focus-Track ist, also in den Playlists am ehesten platziert wurde, mit Haftbefehl und Flair. Die beiden zum ersten Mal überhaupt auf einem Song gemeinsam und vor allem Dümarok und Hafti auf einem Beat von Symes Branksons. Also ich meine, Symes produziert ja fast nur für Flair. Ich finde es ganz geil, mal andere Rapper auch auf seinen Beat zu hören, weil er ist schon ein sehr nicer Produzent, der Dinger richtig nach vorne peitschen kann und so weiter. Und gefällt mir hier extrem gut. Also Hafti mit seiner, das ist natürlich ein krasser Vergleich, aber ich finde, es hat so fast schon was Bersesien-artiges, so wie das Ding brutal nach vorne geht. Und da kommt natürlich Hafti direkt mit dem ersten Part grandios drauf. So super aggressiv, Alter, das Mike willst du nicht sein, in das dieser Part eingerappt wurde.
Der Popschutz wurde durchdringt.
Junge, und dann kommt existent danach. Und dann kommt Dümarok mit so einem anderen Einstieg. Alter, der ist ja noch härter am Eskalieren. Alter, wenn du mit dem in der Booth stehst, während der den Song einrappt, das würde ich gerne mal sehen. Also der muss ja einen hochroten Kopf voller, dass man die Adern pochen sehen konnte, gehabt haben. Und ja, ich würde auch gerne mal sehen, wie die drei zusammen live auf der Bühne stehen und den Song performen.
Ja, es gibt auch ein Video dazu. Du meinst ja schon, das Focus-Track gibt auch ein Video dazu von der Sky Vision-Produktion. Auch ein nices Video geworden und unter anderem passend zu Hafts ignorantem Ansagen-Part mit dem schönen Move, dass er seine Schusswunde im Video zeigt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wo er da drauf sitzt, aber er hat halt eine kurze Hose an und hat da erst noch so ein dickes Pflaster drauf und das macht er dann zum Ende seines Parts ab. Ja, also ich habe schon Schöneres gesehen. Da werden Narben fürs Leben hinterlassen sein. Komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und Dumarok ist in der Pre-Hook erst etwas zurückhaltend und dann kommt halt ein absoluter Brüllpart. So ist ja auch ein bisschen sein Style, dass er halt extrem aggressiv rappt, hat ja auch eine extrem markante Stimme. Und er steigt auch direkt passend ein. Du hörst die 20 Jahre Straße in der Stimmlage. Ich mach Rapper zu Patienten nach einem Kinnhaken.
So, ja, ja, und, so mit den 20 Jahren.
So wie ich das auch jetzt gedacht. So wie ich das jetzt vorgetragen habe, er trägt das, das genau gegenteilig vor. So.
Ja, Mann, und, also da fand ich auch, der Einstieg passt auf jeden Fall perfekt zu, also, dass er über seine Stimmlage rappt und dann mit dieser Stimmlage, das war schon
ja, Word. Das war geil gemacht. Hafti hat auch noch eine Line, die mir hängen geblieben ist, also mehrere, aber die besonders, die scheinen in der Tasche lila Aubergine. Und das zieht sich noch ein bisschen weiter, das Bild, weil Dumarok in seinem Part rappt, handel im großen Stil, pack Kilo Kokain, lassen mein Portemonnaie aussehen wie Brokkoli. Also Gemüsevergleiche sind auf jeden Fall am Start. Auch Flair hat nice Lines drauf, hat auch einen geilen Part. Sind natürlich drei verschiedene Styles, aber irgendwie haben sie es zu einer geilen Mischung hinbekommen. Und eine Line, die natürlich aufgefallen ist, ihr seid im Internet Gangster, ich hab gesagt, wo ich wohne. Die kam schon nice, so, weil man wusste halt jahrelang die berühmte Billy Wilder Promenade.
42, oder?
Hausnummer weiß ich gerade nicht mehr. Aber man kann sich natürlich hier und da denken, an wen Lines gerichtet sind. Ich glaube, er spricht auch von der 110 als Hotline. Da weiß man natürlich, wer gemeint ist. Ich weiß nicht, sagt er das auf. Doch, ja, Junge, die 110 ist deine Hotline, rappt er auf seinem Part.
Kein Song ohne Bushido-Seitenhieb, gerade bei Flair.
Genau, und er hat auch noch die Adlibs drauf, die er jetzt auch zuletzt auf der Dreifach-Single hatte. Und eine davon ist auch heute übrigens separat nochmal rausgekommen. Der Song, der mir auch am besten gefallen hat. Light Up The Night gibt's jetzt auch in der Vollversion. Das sei hier natürlich auch noch erwähnt aus dem kommenden Flizzy-Album. Die Produktion von Symes, eher etwas ungewöhnlich von Symes, ne? Also er variiert da jetzt auch ein bisschen in dem Style. Also ist jetzt nicht, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Flizzy-Album gewesen, sondern er hat das dann auch auf die Kombination zugeschneidert, würde ich sagen.
Ja, schon. Du meinst ja auch, Flair gibt da nochmal eine andere Facette dazu. Also ich hatte schon das Gefühl, dass Hafti, Dumarok in eine sehr ähnliche Richtung gehen, auch wenn Hafti natürlich mit seinen Betonungen und Pausen nochmal was Eigenes dabei hat. Flair hat dann wieder auf seinem ganzen Part, ne, auf komplett auf den Vocals immer so ein bisschen Autotune. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neueste Scheiß aus Amerika ist und das einfach jetzt das Ding ist, aber keine Ahnung, ich fühl's irgendwie noch nicht. Ich fand's auch bei der Dreifach-Single, hat das nicht, mich persönlich einfach nicht so krass angesprochen.
Ich fand den Part, glaube ich, am nicesten tatsächlich. Also ich fand's, also, aber ist auch schwer zu sagen, so, die haben halt alle komplett verschiedene Styles, aber der Flair-Part hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also mich hat's jetzt nicht gestört da mit dem Autotune.
Ja, diese, wir haben unterschiedliche Geschmäcker, falls es jemand noch nicht gemerkt haben sollte.
Genau. Ich würde sagen, damit sind wir durch, haben wir wieder ein knackiges Stündchen gequasselt. Es sind noch viele, viele andere Songs rausgekommen, unter anderem AZ und Albi mit 10. Etage, Louvre 47 und Banks haben Aufzug rausgehauen, AST hat einen neuen Song gedroppt, Steez heißt der. Hast du noch hier ein paar Name-Dropping-Songs am Start?
Das wären genau die beiden Name-Drops gewesen, die ich hier noch gehabt hätte. Okay. AST hat Bock gemacht, die ist gerade, es fühlt sich fast schon wie ein Comeback an irgendwie, dass sie jetzt nach mehreren Jahren mal ein eigenes Album droppt. Da war ja lange ruhig, sie hat viel mit anderen Sachen zu tun gehabt, mit Mode und weiß gar nicht was alles. Da bin ich echt gespannt drauf. Das wirkt bis jetzt alles sehr rund und ja, äußerst cool. Einfach.
Okay, dann würde ich sagen, dir noch einen schönen Urlaub, euch da draußen ein schönes Wochenende. Es wird ja jetzt nochmal richtig warm in Deutschland. Einfach nächste Woche in Berlin über 30 Grad. Wo kommt das jetzt auf einmal nochmal her? Der Sommer macht nochmal, legt nochmal ein Comeback hin, ein Spätsommer-Comeback. Ich würde sagen, Alter, das war's für diese Woche. Bitte?
Das war einfach auch 2016, als Palmen aus Plastik, also als Bones 2016 ein Album gedroppt hat, da kam auch nochmal ein mieser Spätsommer.
Ja, generell also, Spätsommer in Deutschland ist immer noch irgendwie Verlass drauf. Also oft wird so Richtung Mitte, Ende September nochmal geiles Wetter. Also nächste Woche ist ja einfach so durchgehend so Hochsommerwetter, so 27, 28, ja, 30.
Bin auch froh, dass wir morgen zurückfahren, dann kriege ich auch noch was davon ab, weil hier ist 17 Grad und Wind.
Okay, also geht raus, tankt Vitamin B. Das war Release Friday Powered by Teufel für diese Woche. Wir sind raus, Jonas und Clark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.